Deutschlandfunk Kultur Lesart.
Mit seinem Roman Choral am Ende der Reise über die Musiker auf der Titanic hat Erik Fosnes-Hansen einen internationalen Bestseller hingelegt. Es folgten weitere tolle Romane wie Das Löwenmädchen und Hummerleben. Und jetzt ist ein neues Buch von Erik Fosnes-Hansen erschienen, Zum rosa Hahn. Ein wirklich verrücktes Buch, finde ich, das sich keiner Gattung so richtig zuordnen lässt. Deshalb freue ich mich besonders, mit Erik Fosnes-Hansen jetzt in Oslo zu sprechen. Hallo, herzlich willkommen, Herr Hansen.
Dankeschön, schönen guten Morgen aus Oslo.
Guten Morgen. Sie haben ja in Stuttgart studiert, deshalb sprechen Sie neben vielen anderen Sprachen, wie ich weiß, sehr gut Deutsch. Und Ihr neues Buch, das spielt auch in Deutschland, nämlich in Jüterbog in Brandenburg. Was bitte hat Sie da hingezogen?
Ja, stellen Sie sich vor.
Ja, waren Sie da mal?
Ja, doch, doch. Ich war vor vielen Jahren, das muss 1997 gewesen sein, da war ich Stipendiat außerhalb von Jüterbog, also am Künstlerhaus Schloss Wiepersdorf.
Ja, das ist ja wunderschön.
Da war ich einige sehr schön dort und mir ging es auch sehr gut dort. Ich habe ein anderes Buch, Momente der Geborgenheit, fertig geschrieben dort. Und diese Landschaft hat wohl auf mich einen Eindruck gemacht, wie auch, die Geschichte dieser Landschaft und ist dann wohl irgendwie in mir geblieben und ist dann in diesem Buch Zum rosa Hahn wieder aufgetaucht.
Und hat da offenbar weitergearbeitet, denn in dem Buch ganz am Anfang, da laufen sich zwei Goldmacher über den Weg. Man denkt so, hä, Goldmacher, was ist das jetzt? Sind wir hier in einem Märchen? Dann wird es aber im nächsten Kapitel gleich noch doller. Da gibt es einen Hund und eine Katze, die beobachten die beiden. Wenig später schreit der Brotteig, wenn er aus dem Fenster geworfen wird. Wie bitte sind Sie auf diese Ideen gekommen?
Naja, ich war wiederum Stipendiat. Also sehen Sie, Stipendien haben etwas.
Tun was Gutes offenbar für die Literatur.
Ja, das stimmt schon. Naja, meine Frau, die ist ja auch schriftstellerisch tätig. Erika Fatland heißt sie, sie ist Schriftstellerin. Und wir waren zusammen als Stipendiaten auf einer winzig kleinen Insel im Ostsee, Fårö. Das war die Insel, oder das ist die Insel, wo Ingmar Bergman, der große schwedische Filmregisseur, sein Anwesen hatte. Dort kann man jetzt als Künstler oder Wissenschaftler eine Zeit lang bleiben und dort arbeiten, in seinem großen, langen Haus da am Strand. Und das ist ein ganz besonderer Ort mit einer ganz merkwürdigen Stimmung. Und in der allerersten Nacht, wir wohnten nicht in diesem Haupthaus, sondern in einem seiner anderen Häusern, und in der allerersten Nacht hatte ich einen merkwürdigen Traum. Und nun ist es ja so, dass Schriftsteller ja meistens ein Stück Papier auf dem Nachttisch liegen haben, weil es kommt ja vor, kurz vor dem Einschlafen, dass der eine oder andere Satz einem einfällt oder so. Aber diese Ideen, die man nachts im Traum bekommt, die sind meistens zwecklos, sie verdampfen sozusagen, wenn das Tageslicht kommt. Aber in dieser Nacht hatte ich einen merkwürdigen Traum. Ich war dann wiederum in Jüterbog oder in dieser Landschaft. Aber das sah nicht mehr so aus wie in Wirklichkeit. Und ich dachte, das war merkwürdig, als ich aufgewacht bin. Ja, du kannst doch versuchen, das aufzuschreiben, mal sehen, was dabei rauskommt. Und tatsächlich entwickelte sich daraus eine Geschichte, die sich von meiner Seite nie lenken ließ, sondern eigentlich wie ein Traum in dem Schaffen fortsetzte, also beim Schreiben. Als ich, immer wenn ich es ganz losließ, dann entwickelte es sich in eine Richtung, die ich nicht so richtig voraussehen konnte. Ich meine, ich habe ja früher Romane geschrieben, die meistens ganz akribisch recherchiert worden sind. Und das gefällt mir auch, so zu schreiben, aber hier war es, als ob Fundsachen aus dem Unterbewusstsein und Assoziationen und Kenntnisse und Informationen und das kam alles irgendwie zusammen in einem merkwürdigen Strom und ich wusste selbst nicht so richtig, wohin es ging. Also Automatschrift war das nicht, aber die Geschichte entwickelte sich von selbst. Eine absurde Geschichte, sah ich sofort, weil hier existieren in in der Geschichte Dinge aus mehreren Zeiten und aus mehreren Wirklichkeiten.
So wie es halt nur einmal, im Traum möglich ist.
Ja, ne? Wie im Traum, mhm. Genau.
Und in der Literatur genau. Ist es möglich.
Ist es möglich? Und meistens ist es ja so, dass, also ich meine, alle Literatur sind ja nur Vorstellungen. Vorstellungen, die sich die Leser beim Lesen bilden. Und es ist ja, man kann ja nicht und man muss ja auch nicht von der Literatur verlangen, dass diese Vorstellungen immer realistisch sein sollen, weil im Grunde genommen sind es ja alle Vorstellungen. Und naja, ich habe dann beim Schreiben, als die Geschichte sich allmählich entwickelte, entdeckt, dass A, erstens war das ziemlich lustig und B,
das merkt man, daraus, dass Sie da Spaß beim Schreiben hatten, finde ich.
Ich hatte irre Spaß. Meine Frau hat mir gesagt, ich habe dich beim Schreiben 15 Jahre lang beobachtet und ich habe noch nie gesehen, dass du da sitzt und grinst und lächelst und lachst. Und das hat Spaß gemacht, aber daraus ist dann auch, und das ist ja auch wohl ein Anzeichen dafür, dass das Unterbewusstsein manchmal klüger ist, als man selbst ist, weil daraus entwickelte sich ein Parabel, ein Krimi, eine Thriller, eine politische Thrillergeschichte in dieser etwas skurrilen und surrealen Wirklichkeit versetzt.
Ich wollte gerade sagen, weil da ist ja auch ziemlich viel Grausames drin oder auch allein schon die Idee, sich vorzustellen, dass die Dingwelt belebt ist. Der eine Wachmann hat eine sprechende Warze. Wie gesagt, der Brotteig schreit, wenn er aus dem Fenster geworfen wird. Das ist ja auch
Häuser
ziemlich gruselig.
Farbe und so,
ja, genau. Und dann gibt es noch diese Markgräfin Clotilde, die bringt einfach mal irgendeinen Minister zum Spaß um, weil ihr langweilig ist. Das ist schon auch ziemlich unheimlich.
Ja, aber so wie es eben in einem Roman sein kann. Also wenn das ein realistischer Roman gewesen wäre, würde ich das anders turnieren sozusagen. Hier ist es ja, hier sind es deutlich ein Fabel. Das sind deutlich Fabelfiguren. Und da kann man sich genau wie in der Grimmschen Märchenwelt viel mehr Grausames erlauben, als man es bei einer mehr realistischen Gattung hätte tun können.
Aber haben Sie da so Vorbilder auch gehabt, weil Sie die Grimmschen Märchen schon erwähnen? Da wollte ich Sie auch danach fragen, haben Sie während der Zeit auch noch mal Märchen gelesen oder norwegische Märchen? Oder gab es irgendeinen Science-Fiction-Roman? Es geht ja auch ein bisschen in Richtung Zukunft, aber auch eben Vergangenheitsspiel da rein. Was gab es da für Inspirationsquellen außer Ihrem eigenen Traum?
Ja, was gibt es denn für Inspirationsquellen? Es tut mir leid. Nein, das weiß man ja nicht so richtig. Aber beim Schreiben ist mir aufgefallen, dass ich doch dem französischen, Entschuldigung, dem französischen Schriftsteller, ja, Boris Vian und seine Der Schaum der Tage etwas schuldig bin, vielleicht auch Bulgakov, Meister und Margarita, E.T.A. Hoffmann spielt wohl mit rein und natürlich auch die Grimmschen Märchen, aber auch die norwegischen Märchen. Denn bei einem Märchen ist es ja so, es ist ja ganz eindeutig so, das spielt eigentlich nur in diesem literarischen, fabelhaften Raum und nicht in Wirklichkeit. Und die norwegische Volksmärchen sind ja weltberühmt, wurden rechtzeitig aufgeschrieben von Asbjørnsen und Mo. 2019 ist bei Galliani Verlag in Berlin eine sehr schöne illustrierte Ausgabe von Kat Memschik. Die ist wunderbar schön. Und die Gebrüder Grimm, die übrigens auch in Jüterbog bzw. Wiepersdorf tätig waren, da haben die Rotkäppchen, das Märchen von Rotkäppchen aufgeschrieben in Wiepersdorf. Die waren beeindruckt von diesem Einsatz von den norwegischen Nachahmern sozusagen von Asbjørnsen und Mo. Und ich meine, ich bin mit diesen Märchen, auch mit den Grimmschen, aufgewachsen. Und alles spielt, ich meine, das Bewusstsein ist ja so ein Wunderkasten, wo alles irgendwie reinkommt und unfiltriert kommt manchmal was Lustiges dabei raus. Alles auf einmal irgendwie. Es war ein sehr lustiges Schreiberlebnis, muss ich sagen, und sehr interessant zu sehen, wie sich das Ganze entwickelte, wenn ich es freiließ.
Genau, das habe ich mich nämlich gefragt, nicht nur an einer Stelle, aber an der besonders. Da ist nämlich relativ am Anfang diese Regentin, die ich schon erwähnt habe, die Markgräfin Clotilde, die hat so einen Himmelsschreiber, aber ihr fällt nichts ein, was sie da ihren Untertanen hinschreiben soll. Oh. Und da habe ich mich gefragt, auch immer mehr im Lauf des Romans, ob der ganze Roman nicht auch für sie so ein Nachdenken über Inspiration und Kreativität war, nämlich einfach mal die Zügel fallen zu lassen und eben nicht akribisch zu recherchieren, sondern mal den inneren Zensor auszuschalten.
Das könnte durchaus sein, aber ich meine, es ist ja eindeutig, also das ist nicht nur, wie sagt man auf Deutsch, eine ganz freie oder ganz lockere Beschäftigung gewesen, sondern es sind ja auch ernste Themen drin.
Unbedingt.
Ja, also wie entsteht Unterdrückung? Was ist Kunst überhaupt? Was sind Werte? Was ist Geld wert? Wie entsteht das überhaupt? Was ist das Verhältnis zwischen Armen und Reichen auf dieser Welt? Wie entsteht Krieg? Also das sind schon ernste Themen, die im Hintergrund spielen.
Auf jeden Fall.
Was ich jedenfalls als Beweis dafür deute, dass im Unterbewusstsein geht es auch nicht ganz zufällig zu. Also es sind nicht nur bloße Einfälle, sondern es gibt da Strukturen und Parabeln und sagen wir mal Parallele, die ich erst im Nachhinein beim Durchlesen des Ganzen entdeckt habe, so dass ich könnte sagen, mein Unterbewusstsein ist klüger als ich. Das kommt ja manchmal vor.
Und geht es jetzt bei Ihnen in dieser Richtung weiter mit dem Schreiben? Hat sich dadurch irgendwas noch mal mehr geöffnet, als es vorher vielleicht schon war?
Es war jedenfalls befreiend und lustig. Und ich habe tatsächlich davon gehört, dass viele Leser laut gelacht haben bei
ich
der
auch.
Lektüre. Das ist schön, das freut mich sehr. Ich muss ja auch sagen, dass die deutsche Übersetzung von Ina Kronenberger ist so wunderbar geworden. Und ich kann es ja als Ausländer, der Deutsch spricht, gut beurteilen. Und sie hat, das war kein einfacher Text ins Deutsche zu übertragen, und sie hat es ganz, ganz wunderbar gemacht. Ich habe ja, weil das ganze Geschehen so skurril und absurd und merkwürdig und lustig und komisch ist, habe ich ja viele Neubildungen, Neologismen machen müssen. Neue Wörter sind, es passiert in jedem Satz etwas oder fast in jedem Satz etwas ganz, etwas, was vom Normalen abweicht. Und das war schon eine Herausforderung zu übersetzen, aber sie hat das ganz, ganz wunderbar gemacht. Muss sie loben.
Das ist sehr nett von Ihnen, Erik Fosnes-Hansen, dass Sie die Übersetzerin mit erwähnen. Vielen, vielen Dank, Erik Fosnes-Hansen.
Die werden oft vergessen.
Ja, das stimmt. Deshalb ist es besonders nett, dass Sie das mal machen. Ich danke Ihnen herzlich für das Gespräch und grüßen Sie auch Ihre Frau Erika Fadland. Die war ja auch schon bei uns in der Sendung. Alles Liebe.
Das werde ich tun. Dankeschön.
Und der Roman, über den wir gesprochen haben, der ist unter dem Titel Zum Rosa Hahn beim Verlag Kiepenheuer und Witsch erschienen. Aus dem Norwegischen übersetzt hat das Buch, wie gesagt, Ina Kronenberger.